übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Herzlich willkommen in einer neuen Folge übers Leben. Geschichten übers Leben und von Überlebensstrategien. Heute begrüßen wir eine besondere Gästin in unserer Runde. Herzlich willkommen, Sarah.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Mit mir am Start ist meine Kollegin Nicole.
Hallo.
Und ich darf, bevor wir in die Reorientierung einsteigen, unsere Expertin einmal kurz vorstellen. Wir begrüßen Sarah Rolands. Sarah ist von Hause aus Psychologin und Leiterin der Stabsstelle PSNV. Was es mit der Abkürzung auf sich hat, werden wir gleich noch erfahren. Und Change Management, was auch die Landeszentralstelle PSNV beinhaltet, am Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz. Schön, dass du heute da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Herzlich willkommen. Danke. Und da es heute um psychosoziale Notfallversorgung geht, starten wir erstmal mit einem kurzen Moment tief durchatmen. Vielleicht räkeln wir uns nochmal oder ruckeln uns so ein bisschen auf den Stuhl ein, um so ganz im Moment anzukommen. Auch dann, wenn uns Themen vielleicht berühren sollten, erinnern wir uns daran, dass wir tief durchatmen und uns nicht so sehr von diesem Gespräch mitnehmen lassen. Und dann sind wir jetzt gespannt auf die Antworten zu unseren Fragen.
Die Frage, was passiert, wenn das Leben unvorhersehbar eine andere Wendung nimmt, begleitet uns in diesem Podcast immer wieder. Daher werden wir uns in dieser Folge mit dem Thema beschäftigen, wo und wie Menschen Hilfe erfahren können, wenn sie aufgrund einer größeren Schadenslage oder nach einer Katastrophe seelische Unterstützung bedürfen. Hierfür wurde bereits in den 90er Jahren seitens der großen Kirchen in Deutschland die Notfallseelsorge gegründet. Heute vereinen sich unter dem Begriff PSNV, Nicole hat es eben schon verraten, psychosoziale Notfallversorgung, Hilfsorganisationen und Kirchen, welche im Rahmen ihrer Tätigkeit in diesem Feld ein System von Maßnahmen und Strukturen etabliert haben, die darauf abzielen, Menschen psychosozial zu unterstützen. Und daher freuen wir uns, dass wir das mit dir, Sarah, ein bisschen näher beleuchten dürfen heute. Was versteht man denn unter psychosozialer Notfallversorgung oder, wie wir es gleich benennen werden, PSNV, der Abkürzung?
Ja, das ist im Grunde ein relativ großes Feld und die Gesamtstruktur der psychosozialen Notfallversorgung, die umfasst eigentlich Maßnahmen sowohl der Prävention vor möglichen psychischen Belastungen als auch kurz-, mittel- und langfristige Versorgung, dann eben im Kontext von belastenden Notfällen oder belastenden Ereignissen oder aber auch, das ist auch noch ein Zweig der PSNV, belastenden Einsatzsituationen. Wie gesagt, wir befassen uns vorwiegend damit, da eben auch eine Prävention zu machen. Und innerhalb dieser PSNV gliedert sich das Ganze dann noch in die sogenannte PSNVB und die PSNVE. Mit der PSNVB meinen wir die psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene und Angehörige und Zeugen, also eigentlich jeder, der irgendwie dabei war, irgendetwas mitbekommen hat und einen Bedarf an Unterstützung verspürt. Und dann gibt es noch die PSNVE. Das ist die psychosoziale Notfallversorgung dann für Einsatzkräfte aus Einsatzorganisationen, also Feuerwehren, Polizei, Hilfsorganisationen, aber auch eben, wenn die Kirchen im Rahmen solcher Ereignisse Gespräche übernehmen im Rahmen der PSNV, dann gibt es natürlich auch PSNVE für die PSNVB-Kräfte dann und sowas. Ja.
Jetzt hast du ein Ziel der möglichen Angebote schon benannt, den Bereich der Prävention. Da denke ich, darf ich ganz praktisch ein Beispiel bringen. Als Einsatznachsorgekraft ist es uns wichtig, mit Workshop-Angeboten und Vorträgen in die Einsatzeinheiten zu gehen und sozusagen vorab darüber zu sprechen, was passiert, wenn ich im Einsatzgeschehen bin und es gibt diesen einen Moment, der irgendwie anders belastend ist, als mein Ehrenamt oder mein Hauptamt sonst ist, um sozusagen vorbereitet zu sein. Ne? Das ist so ein bisschen wie, es macht vielleicht Sinn, bevor ich nach Frankreich in den Urlaub fahre, mir die ein oder andere französische Vokabel nochmal anzuschauen, damit ich irgendwie ein Eis bestellen kann und im allerschlimmsten Fall einen Abschleppservice für mein Auto. Ne? Also so, glaube ich, kann man sagen, oder?
Ja, dann.
Ja. Was sind weitere Angebote?
Ja, also im Rahmen der Prävention ist uns zum Beispiel auch immer einfach wichtig, zusätzlich zu dem, dass ich natürlich immer auf eigene Belastung achten muss, einfach nochmal dahin zu schauen, dass einfach so, ja, so eine Awareness darüber oder dafür besteht, dass sowas eben halt einfach passieren kann und dass ich auch nicht immer genau absehen kann, wann und wie das passieren kann. Also wir haben natürlich irgendwie bestimmte Faktoren von Ereignissen, wo wir sagen, da ist es einfach wahrscheinlicher. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, gerade in Einsatzorganisationen eben, dass sowas auch dann häufiger passiert. Und deswegen ist das, was du da gerade genannt hast, ja einfach diese Einsatzvorbereitung, einfach ein wichtiger Baustein im Rahmen der PSNV-E-Angebote, würde ich sagen. Wenn wir von Prävention im Rahmen der PSNV-B sprechen, dann geht es aber tatsächlich auch um persönliche Schutzfaktoren. Also zum Beispiel auch, dass gewisse Strukturen geschaffen werden, dass eben solche PSNV-Strukturen auch nachher gut greifen können. Und wenn wir dann aus diesem Bereich der Prävention so ein bisschen rausgehen, dann gibt es noch auch die Akuthilfe beispielsweise. Und die befasst sich vor allem in der PSNVB dann eben damit, dass die Personen nach einem Ereignis oder auch in Teilen schon währenddessen einfach stabilisiert werden in ihrer Psyche, in ihrem Erleben ein bisschen. In dem Moment wissen wir einfach aus der Wissenschaft und wie der Körper so funktioniert, dass eben der Körper einfach mit Stresshormonen überflutet wird und die PSNV bietet auch immer so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also man geht nicht davon aus, dass eine PSNV-Kraft dahin kommt und jetzt nur bestimmte Interventionen durchführt und dann geht es der anderen Person besser, sondern es geht eben in der Akuthilfe vor allem darum, Sicherheit zu vermitteln, auch Zugang zu eigenen Ressourcen wiederherzustellen für die betroffene Person, Orientierung und dann eben auch am Ende eine Selbstwirksamkeit und gegebenenfalls eben auch so eine, wieder so ein Bewusstmachen von eigenen Ressourcen, die vielleicht vorhanden sind und die man vielleicht nutzen kann. Ja, und weil wir einfach ein mehrdimensionales Zielsystem haben, ist ein Aspekt der PSNV auch einfach nochmal Früherkennung. Also wir möchten natürlich auch Anzeichen von einer akuten Belastungsreaktion zum Beispiel schon erkennen. Also das sind PSNV-Kräfte auch für geschult. Jetzt ist mir ganz wichtig zu sagen, dass tatsächlich die akute Belastungsreaktion erstmal keine Krankheit ist, sondern was ganz Normales. Und da wissen wir eben auch aus Studien, dass eben frühe Interventionen ein wichtiger Faktor sind, um eben langfristig Traumafolgestörungen abschwächen oder sogar verhindern zu können. Ja, und dann haben wir tatsächlich auch noch einen langfristigen Faktor eigentlich, wo wir so ein bisschen uns auch mit Resilienzförderung, habe ich ja gerade schon ein bisschen zu gesagt, und auch mit Nachsorge befassen, wo es dann wirklich um mittel- und langfristige Hilfen auch geht. Das machen meistens nicht mehr PSNV-Kräfte vor Ort, aber sie unterstützen dann eben bei der Überleitung in diese mittel- und langfristigen Systeme. Das sind dann etablierte Hilfesysteme, also psychosoziale Beratungsstellen beispielsweise oder Sozial-, Gesundheits- und Versorgungshilfe. Es können aber auch Traumaambulanzen, Selbsthilfegruppen sein. Alles, was sich einfach mehr als einmal dann gegebenenfalls auch mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und dann haben wir so eine bestimmte Zeitschiene und da geht es dann tatsächlich auch so weit, dass gegebenenfalls auch langfristige Maßnahmen wie beispielsweise eine Psychotherapie auch einfach angezeigt werden können. Das machen dann natürlich wieder andere, also auch nicht die PSNV-Kraft vor Ort.
Und wie kommt man zu diesem Angebot? Also wer kann dieses Angebot nutzen?
Also nutzen kann das erstmal jeder, also insbesondere die PSNVB kann natürlich jeder betroffene Bürger, jede betroffene Bürgerin nutzen, die das Gefühl hat, da gibt's einfach einen Bedarf. Also es ist einfach so natürlich der Sache geschuldet, dass wenn PSNV-Kräfte irgendwo hinkommen, sie natürlich in erster Linie erstmal Angehörige und direkte Zeugen betreuen würden, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, dann auch eine PSNV-Kraft irgendwie anzusprechen und zu sagen, ich habe aber wirklich Bedarf und ich möchte irgendwie auch wenn es vielleicht nicht direkt so aussieht. Und die sind tatsächlich auch darauf aber geschult, auch nochmal zu schauen, wie sieht's denn hier mit allen aus, die so wo sind. Aber gerade wenn wir natürlich größere Ereignisse haben, wo ich vielleicht gar nicht direkt betroffen war, aber was vielleicht nochmal was in mir auslöst oder ich habe irgendwie Sachen aus der Entfernung gesehen oder sowas, auch für die Person ist dann natürlich die Möglichkeit gegeben, sich nochmal an die PSNV zu wenden. Und wenn wir eben die PSNVE haben, dann sind die Nutzenden eben vor allem die Einsatzkräfte. Also wir haben dann eben die längerfristige Betreuung von den Einsatzkräften, einfach zur Verarbeitung von möglichen belastenden Einsatzerfahrungen. Und hier unterscheiden wir auch so ein bisschen in der Methodik. Bei der PSNVB sind wir viel so in Einzelinterventionen unterwegs. Also es sind viele Einzelgespräche. Das sind ja unter Umständen auch einfach Menschen, die sich nicht kennen, die einfach zusammengewürfelt werden aufgrund des Ereignisses. Und bei der Einsatznachsorge beispielsweise, das sind ja Strukturen, die seit Jahren bestehen. Die Menschen kennen sich. Da können dann auch mal Gruppeninterventionen beispielsweise stattfinden. Es ist natürlich auch eine andere Rolle, in der man sich da einfach befindet. Entweder bin ich als Einsatzkraft eben vor Ort oder als Betroffener und kann mich vielleicht auch gar nicht vorbereiten. Und deswegen machen wir da diese Unterscheidung.
Woran können wir denn feststellen, dass wir uns persönlich vielleicht damit schwer tun, nachdem wir irgendwie Augenzeuge oder Betroffene eines schwerwiegenden Ereignisses waren?
Also es gibt da leider keine Blaupause. Ich kann leider nicht sagen, wenn man jetzt das und das an sich feststellt, dann sollte man auf jeden Fall mal mit jemandem sprechen oder wenn das und das alles gut ist, dann braucht man auf keinen Fall mit jemandem sprechen. Das gibt's leider nicht. So funktioniert das in der Psychologie leider nicht. Was mir ganz, ganz wichtig ist, immer dabei zu sagen, ist, erstmal sind auch so Symptome normal, ne? Also wenn ich natürlich ein Ereignis habe, was irgendwie, wie sagen wir mal, potenziell traumatisierend ist, weil einfach auch Ereignisse, die für den einen traumatisierend sind, nicht zwingend für den anderen auch traumatisierend sind. Wenn solche Ereignisse stattfinden, dann ist es auch erstmal normal, dass ich vielleicht anders reagiere als sonst, weil es gibt meistens ja keine Bewältigungsstrategien. Das sind meistens dann so große Ereignisse, die man eben nicht alltäglich erlebt. Und da ist es eben erstmal normal, dass ich auch vielleicht ein bisschen anders reagiere. Prinzipiell darf dann natürlich aber trotzdem jeder mit einer PSNV-Kraft erstmal sprechen. Und wenn ich langfristig so gucke, wie ist denn meine Verarbeitung mit belastenden Ereignissen, dann weisen wir von der psychologischen Seite auch oft auf diese zeitliche Komponente hin. Die passt nicht immer hundertprozentig, gerade wenn wir Ereignisse haben, die einfach über einen längeren Zeitraum gehen, ist es natürlich schwieriger. Und diese zeitliche Komponente ist einfach, dass irgendwie innerhalb der ersten 1 bis 2 Tage, in denen irgendwas passiert, das ist erstmal jede Reaktion normal. Also ob ich nicht schlafen kann, ob ich Albträume habe. Der Körper versucht halt gerade mit dem, was er erlebt hat, irgendwie einen Weg zu finden und damit umzugehen. Und deswegen ist das erstmal normal und ich muss mir auch erstmal keine Sorgen machen. Und dann haben wir so einen Zeitraum, dann sprechen wir tatsächlich dann schon von einer akuten Belastungsstörung. Da sind wir eben nach diesen 3 Tagen und man sagt so 4 bis 6 Wochen. Aber wie gesagt, nicht komplett daran festhalten. Da sollte das Ganze einfach langsam besser werden. Wenn ich da merke, okay, ich habe wirklich überhaupt keine Verbesserung. Also ich bin vielleicht nach wie vor reizbar. Ich bin vielleicht aggressiver. Ich habe immer noch Schlafstörungen. Ich sehe vielleicht immer wieder bestimmte Bilder. Ich habe Schwitzen. Ich schwitze viel. Ich habe vielleicht Herzrasen. Ich zitter. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn ich sowas immer noch merke, dass das Ganze irgendwie einfach wieder schlimmer, also die ganze Zeit schlimmer wird oder auch einfach gar nicht besser, dann sollte ich auf jeden Fall mal dahin schauen. Denn in dieser zeitlichen Folge sagt man, dass wir irgendwie nach diesem Bereich 6 Wochen schon in dem Bereich sind, dass es eventuell sein kann, dass man einfach eine Traumafolgestörung daraus entwickelt, die dann natürlich auch therapeutischer Unterstützung einfach bedarf. Ja. Wichtig ist, wie gesagt, keine Blaupause. Es kann irgendwie auf allen Ebenen körperlich, emotional, kognitiv Veränderungen geben. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie immer noch was, was mich irgendwie mitnimmt, das ist irgendwie nicht wie vorher, und ich habe da einfach Schwierigkeiten, dann lieber einfach mal das Gespräch suchen mit jemandem, und dann verschlimmert man auf jeden Fall nichts damit, sondern hat eher nochmal den Blick von außen drauf, und deswegen dann lieber einmal das Gespräch suchen.
Was würdest du Menschen raten, die im Angehörigen- und Freundeskreis wahrnehmen, dass die so belastende Ereignisse nicht gut verarbeitet haben, dass da noch was nachhaltig nachwirkt?
Finde ich auch gar nicht so einfach tatsächlich. Also es ist natürlich irgendwie für alle schwierig, ne? Also auf der einen Seite sagen wir immer, es hilft irgendwie gar nicht, wenn man sich so reinredet. Also während so einer Phase, wo der Körper einfach ganz viel in Aufruhr ist, Bewältigungsstrategien entwickelt, können zum Beispiel auch Routinen total helfen. Das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel dann auch anfange, Leute in Watte zu packen oder sowas, dann hilft mir das gar nicht zwingend. Aber was wir auf jeden Fall immer empfehlen, ist ansprechen, auch um so eine Stigmatisierung aufzulösen. Also es ist überhaupt gar nicht schlimm, ne, wenn ich da irgendwie jetzt was mitnehme, weil das Ereignis war einfach unnormal und die Reaktion, dass ich eben nicht direkt weiß, was mit mir passiert und wie mein Körper reagiert, die ist erstmal komplett normal. So, und das kann schon unheimlich beruhigend wirken auf Menschen. Also wir nennen das halt Psychoedukation, wo wir einfach nochmal so ein bisschen sagen, hey, das passiert gerade mit dir und so. Und das kann man im Grunde auch sagen, ne? Indem man einfach so ein bisschen normalisiert und einfach schon mal sagt, hey, das ist auch erstmal ein Stück normal, dass es ganz schwierig ist für dich. Und dann natürlich einfach, kann ich immer zuhören, mich als Gesprächspartner anbieten, dann natürlich ohne Wertung, auch ohne eigene Erfahrung, ne? Also weil die helfen tatsächlich der betroffenen Person meistens gar nicht. Und wenn ich Veränderungen an meinem Gegenüber bemerke, dann kann ich das natürlich auch positiv formulieren und zum Beispiel in Ich-Botschaften, also ich nehme wahr, oder in meinen Augen sieht das so und so aus, liege ich damit richtig, gerne auch nachfragen. Und auch da, man kennt sich ja normalerweise gut, ne? Und wenn man dann eine Beziehung hat, die einfach dann auch stabil genug ist, dann einfach lieber sagen, hey, es kann auch total sein, dass meine Wahrnehmung hier falsch liegt, aber ich mache mir Sorgen um dich. So, also einfach diese Sorge zum Ausdruck bringen, um da mal nachzuhören. Und wenn ich es weiß, kann ich natürlich auch mögliche Hilfsangebote ansprechen. Ne? Also wenn ich weiß, hey, da und da ist eine Beratungsstelle, dann kann ich natürlich ansprechen, lass uns da doch mal gemeinsam hingehen. Ich unterstütze dich da auch gerne auf deinem Weg. Und ja, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass ich immer mal hinschauen kann, was sind denn da für Ressourcen vorhanden? Ne? Also kann ich zum Beispiel gucken, hey, kann ich mit jemandem mehr arbeiten? Was tut dir denn sonst gut? Das kann ich versuchen, ist aber schon eher so die Königsdisziplin. Ne? Also wenn ich die anderen Sachen vorher gemacht habe, dann ist meistens schon die Wertschätzung des anderen so hoch, dass der auch einfach froh ist, dass es jemand gemerkt hat vielleicht und sich da so ein bisschen anlehnen kann.
Du hast eben von Beratungsstellen gesprochen. Wo findet man denn Unterstützung über die PSNV hinaus, wenn man merkt, dass man unter belastenden, nicht verarbeiteten Erlebnissen leidet?
Das ist halt leider auch gar nicht so einfach. Also ich kann gar nicht sagen, okay, jetzt, wenn ihr ein PSMV-Gespräch hattet nach so einem Ereignis, dann geht man jetzt da und dahin. Und auch da gibt es natürlich nochmal Unterschiede in dem Bereich der PSNVB, wo wir einfach von der gesamten Bevölkerung eigentlich sprechen, und der PSNVE, wo die Einsatzorganisationen natürlich auch ihren eigenen Weg haben. Also einzelne Einsatzorganisationen haben eigene Psychologen, haben einzelne eigene Psychotherapeuten, haben da eigene Wege, um auch Dinge aufzulösen. Aber so für den normalen Menschen, der betroffen ist bei einem Ereignis, kann ich verschiedene Dinge machen. Ich kann eben solche psychologischen Beratungsstellen aufsuchen. Die sind dann unter unterschiedlicher Trägerschaft, manchmal kommunal, manchmal sind es Hilfsorganisationen, manchmal Kirchen, die tatsächlich da auch beraten, heißen manchmal auch irgendwie so Lebensberatung und sowas, ne? Also das ist gar nicht immer ganz so der psychologische Teil. Dann haben wir Traumaambulanzen, wo dann wirklich schon Traumatherapeuten oder einfach Psychotherapeuten auch auf jeden Fall sitzen, wo ich auch eine recht zeitnahe Versorgung bekomme. Und naja, natürlich psychologische Psychotherapeutin. Und da gibt's halt auch verschiedene Wege, wo ich mal schauen kann, welche sind tatsächlich bei mir in der Nähe. Das geht dann beispielsweise über die Landespsychotherapeutenkammer, kann ich so eine Therapeutensuche machen. Ich kann aber auch zum Beispiel über die Homepage der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie gehen. Da habe ich zum Beispiel direkt Traumatherapeuten. Ich kann Krisendienste anrufen, also jeder kennt die Telefonseelsorge zum Beispiel, ne? Also auch da erstmal, um aufgefangen zu werden. Und ich habe natürlich auch immer irgendwie als ersten Ansprechpartner auch mal so den Hausarzt, wenn ich wirklich gar nichts weiß. Also bevor ich irgendwie jemanden habe, dann auch da mal hin, dann kann der vielleicht auch gemeinsam mit mir überlegen, wie ich weitermache. Und wenn wir natürlich ganz, ganz große Ereignisse haben, dann ist es auch so, dass es meistens zusätzliche Angebote gibt. Dann gibt es vielleicht eine Hotline, wo ich anrufen kann, die extra geschaltet ist für dieses Ereignis. Oder ich habe vielleicht auch einfach PSNV-Teams, die weiterhin präsent sind, die immer ansprechbar sind, wo ich einfach hinfahren kann. Ich habe vielleicht auch da irgendwelche Online-Angebote von speziell geschulten PSNV-Kräften, wo ich mich über eine Internetseite anmelden kann und erstmal eine erste Beratung bekomme oder ein erstes Gespräch und so. Das ist auch ganz unterschiedlich, was es da halt so gibt.
Hier im Kreis, aber da sind wir mit dem Traumahilfezentrum ja sehr gut aufgestellt.
Genau, das ist, bei euch ist das hier super. Das gibt's halt leider nicht, nicht flächendeckend, ne? Also.
Genau, zeigt aber auch, dass das System reagiert, wenn irgendwo ein großes Ereignis ist, dass alle eingeladen sind, sofern es ihnen möglich ist, einfach Presse und Printmedien und Social Media und all diese Dinge zu verfolgen, um zu sehen, was lassen sich Kommunen, das Land, die Landkreise, die Verantwortungsträger einfallen. Denn das ist das, was wir ja jetzt hier gelernt haben. Die Hilfesysteme greifen dann.
Genau. Also sehr, sehr gerne da immer dann auch einfach gucken. Ist normalerweise so, dass man es dann auch tatsächlich fast nicht mehr schafft, dran vorbeizukommen. Und man muss sich dann eigentlich nur noch was aussuchen, was gerade für einen passt. Und auch da darf man gerne auch nochmal wechseln. Wenn man merkt, das funktioniert für mich irgendwie gerade hier nicht, dann gehe ich halt nochmal zum nächsten.
Ja. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass wir feststellen, ne, Belastungen und Krisen begegnen uns auf vielfältige Weise. Kriege, gestiegene Preise, fehlende Rohstoffe, Klimanotstand, Bedrohungslagen. Eigentlich vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine, ich setze es in Anführungszeichen, Schreckensnachricht irgendwie durch die Nachrichten zu uns kommt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann der oder die Einzelne für sich tun, um so ein bisschen den steigenden Belastungen gut entgegenzutreten und sich selber ein bisschen zu stärken?
Ja, da gibt es ganz viele tolle Sachen. tatsächlich. Also man kann wirklich ganz, ganz viel selber machen, für sich auch und auch eben einfach zur Prävention. Und das kann bei so kleinen Dingen anfangen, wie dass ich vielleicht in einem Moment, den ich einfach mal für mich habe, mal überlege und mir vielleicht sogar auf einen Zettel aufschreibe, was habe ich denn so für Ressourcen? Also bin ich in Vereinen organisiert, wo ich in einer Gemeinschaft gut eingebunden bin, wo ich vielleicht auch aufgefangen werde? Oder habe ich Hobbys, die mir viel Spaß machen? Habe ich Sportarten, die ich gerne ausübe? Habe ich einfach Dinge, die ich gerne mache? Das kann ich mir natürlich am besten überlegen, gerade in Situationen, in denen ich nicht belastet bin. Und dann kann ich den Zettel einfach nochmal rausholen. Ne? Also weil wir wissen halt auch, dass während der Belastung der Körper ja in so einer Alarmbereitschaft ist, dass ich nicht mehr so gut kognitiven Zugang habe zu solchen Sachen, die halt so in Bereichen des Gehirns ablaufen, die dann einfach nicht mehr so viel genutzt werden. Und gleichzeitig kann ich dann auch wirklich gucken, wenn ich weiß, das sind irgendwie meine Ressourcen. Ich pflege vielleicht meine sozialen Netzwerke. Ich schaue, dass ich auch genug auf mich achte, also einfach Selbstfürsorge, mir vielleicht auch einfach Pausen gönne, auch mal was für mich mache. Ich bewege mich, vielleicht habe ich auch kleine Rituale, die mir Halt geben oder sowas. Die kann ich natürlich auch für mich etablieren, die kann ich vielleicht auch gemeinsam mit meiner Familie oder sowas etablieren oder mit meinem Partner, meiner Partnerin. Auch das ist möglich. Ich kann auch mal gucken, was habe ich denn in mir selbst eigentlich? Also bin ich vielleicht eigentlich ein optimistischer Mensch? Dann ist auch das zum Beispiel ein Schutzfaktor, ne, wo ich halt einfach sagen kann, hey, diesen Optimismus, vielleicht pflege ich den auch ein bisschen oder bin ich besonders humorvoll, solche Dinge. Ne, das kann ich natürlich auch mir dann einfach mal bewusst machen und dann einfach gucken, was ich davon vielleicht nutzen kann in den Situationen, in denen ich mich gerade belasteter fühle als sonst.
Und persönlich, wie begegnest du persönlich stressbehafteten Zeiten?
Ich bin überhaupt gar nicht so gut da drin. Das ist tatsächlich vielleicht auch einfach mal ganz gut zu sagen. Also deswegen, das ist eigentlich mein wichtigster Tipp, bitte nicht zu streng mit sich selber sein. Ne? Also gerade, man müsste ja sagen, okay, ich befasse mich so viel damit, ich müsste das ja super können. Ich bin nicht immer ganz gut da drin, natürlich, wenn es auch einfach viel ist und so, aber ich versuche dann eben auch, ich habe zum Beispiel so einen Zettel, ich versuche dann auch einfach nochmal drauf zu gucken, was habe ich für Ressourcen. Ich versuche mir dann ganz, ganz bewusst Zeit dafür zu nehmen. Ich reite zum Beispiel und das ist nicht immer gut unterzubringen. So. Und da versuche ich dann einfach, dass ich aber dann ganz bewusst sage, nee, da möchte ich jetzt auch hingehen und auch wenn ich mich vielleicht nicht gerade danach fühle oder so. Und dann merkt man dann doch auch am Ende meistens, wie gut es einem tut. Und ja, auch gezielt und bewusst Pausen machen ist halt auch so ein Thema. Mir hilft Yoga gut. Auch so ein bisschen Digital Detox. Also einfach mal am Wochenende das Handy weglegen und einfach mal im Hier und Jetzt so ein bisschen sein mit den Personen, mit denen man dann da ist. Ja, und wie gesagt, einfach nicht so streng mit sich selbst sein. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wie ich viel mit stressbehafteten Zeiten umgehe. Ja.
Könnte Stress machen, ne?
Weil das ja ist man sonst immer so, ja, wenn man so streng mit sich ist, ne?
Wir sammeln zum Ende jeder Folge gute Momente.
Mhm.
Marienstein-Momente. Also Momente von Alltagsglück, von kleinsten Glücksmomenten, die einem eigentlich ja täglich begegnen. Vielleicht hattest du gestern einen, vielleicht hattest du heute einen oder freust dich auf irgendwas besonders. Möchtest du einen Marienstein-Moment mit uns teilen?
Ja, möchte ich gerne mit euch teilen. Ich muss noch ganz kurz ein kleines bisschen überlegen. Also ich habe 2 kleine Kinder und da hatte ich tatsächlich am Wochenende einen schönen Moment, wo ich einfach gedacht habe, da bin ich gerade unheimlich dankbar dafür, diesen kleinen Moment einfach so zu erleben. Und zwar saßen irgendwie beide Kinder ganz ohne, dass sie streiten, nebeneinander und haben Ameisen beobachtet im Garten und dabei einfach sich an der Hand gehalten und darüber philosophiert, was diese Ameisen gerade tun und wie sie da rein und rauslaufen und brauchten mich auch gar nicht, also die beiden sind 2 und fast 4, brauchten mich auch gar nicht dabei und da habe ich einfach gedacht, ja, das ist ein unheimlich schöner Moment, den würde ich gerne so konservieren, wie er gerade ist. Ja, und so versuche ich aber tatsächlich sowieso in meinem Alltag immer mal so Momente dann so ein bisschen für mich einfach festzuhalten und zu gucken, ja, was gibt es da?
Wie schön. Dann hast du auch einen Moment. Ich, der Glücksmoment ist jetzt vergleichsweise plakativ aufgrund dieser netten Geschichte und ich mir gerade vorstelle, dass hier so eine Ameisenparade beobachtet wird. Aber ich habe heute Morgen ganz stressfreien Parkplatz gefunden. Ich war unheimlich spät dran. Es war irgendwie Stau auf der Autobahn und ich dachte schon, oh weh, oh weh. Und dann noch einen Parkplatz suchen, das funktioniert alles nicht. Und ich fuhr hier in die Straße und es gibt hier nie Parkplätze. Und heute Morgen konnte ich mir einen aussuchen.
Ja, das ist ein gutes Gefühl.
Das war ich auch.
Das war sehr schön. Ich habe einen Vogel-Eltern-Vogel-Kinder-Moment. An unserem Nistkasten am Haus habe ich bisher immer nur den Spatz hin und her fliegen sehen. Und vorgestern guckten da immer abwechselnd 2 nackige Vogelhälschen raus und die Mutter oder Vater Spatz setzte sich eben dieses kleine Lätzchen und fütterte und die schrien weiter, wenn die weggeflogen ist. Ich fand das einfach herrlich zu beobachten, wie die da so umsorgt wurden und was die für einen Krach gemacht haben, um auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, das können kleine.
Ja.
Weiterführende Informationen und Tipps rund um das Thema psychosoziale Notfallversorgung und Hilfe nach belastenden Ereignissen sind in unseren Shownotes zu finden.
Ja. Vielen Dank.
Schön. Danke für deinen Besuch in unserer Runde.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wir beenden unsere Folge wieder mit einem kurzen Moment von Durchatmen, Einruckeln, im Moment ankommen. Ja. Und sagen
vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, übers Leben.
Bis bald.
Thank you.